1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und es geht direkt mit dem nächsten Buch der Archen des Omens-Reihe weiter. Und ich sag mal, wir brauchen gar keine große weitere Einleitung, sondern springen einfach direkt zum aktuellen Punkt der Geschichte, um uns anzusehen, wie Abadons Eroberungsfeldzug nun weitergeht und mit welchen Verbündeten und Gegnern er sich zum aktuellen Zeitpunkt in der Galaxis herumschlagen muss. Und einer der Verbündeten, auch wenn dieses Wort vermutlich sehr, sehr lose benutzt werden sollte, wenn es um diese Figur innerhalb des Warhammer-Universums geht, ist Angron. Er befindet sich, als wir den Blick innerhalb der aktuellen Ereignisse auf ihn wenden, gerade in einer Kammer auf der Eroberer, seinem alten Flaggschiff. Und sein Blick streift über das, was ihn umgibt, und er sieht auf die Zerstörung, die ihn so oft umgibt, wenn die Wut, wenn das Hämmern der Schlachternägel ihn und seinen Verstand derartig übermannt, dass nichts weiter übrig bleibt als der blanke Wunsch nach Zerstörung. Und genau das ist um ihn herum auch passiert. Das Letzte, woran er sich erinnert, als er versucht, darüber nachzudenken, was ihn an diesen Punkt gebracht hat, sind weiße Hammerschläge. Mehr und mehr von ihnen, aber Dutzende, bis er es nicht mehr ausgehalten hat, bis all dies hinter seinen Augen explodiert ist, und dann war da nichts mehr und nun eben nur noch das Erwachen, umgeben von Zerstörung, zertrümmertem Metall, von irgendetwas, von dem er nicht einmal mehr sagen kann, welche Funktion diese Kammer vor seinem Aussetzer überhaupt noch erfüllt hat. Jetzt ist da nur noch Zorn auf irgendetwas, alles, niemanden und eine bestimmte Person und das ihn immer begleitende Hämmern der Schlachternägel, dem er einfach nicht entkommen kann. Sie spülen Dinge nach oben, Erinnerungsfetzen an ein altes Leben, das er nie wiederbekommen wird, Erinnerungen an einen Bruder, kleiner und weniger als das, was er jetzt ist, und Erinnerungen an die falschen Versprechen, die dieser ihm leichtfertig gegeben hat, Versprechen, die fast wie Hohn klangen und weniger als eine echte Beruhigung. Denn er sagte zu ihm, dass Halbgötter, wie sie beide sie wären, jeglichen Schmerz ertragen könnten, selbst jenen dieser dreimal verdammten Schlachternägel. Denn wenn man etwas nur lange genug erträgt, wenn man sich etwas nur lange genug aussetzt, dann stumpft man derartig ab, dass es einfach keine Bedeutung mehr hat und man weiter wandern kann, nachdem man daran tatsächlich gewachsen ist. Worte, die keine Hoffnung beinhalteten, sondern jetzt, wo Angron sie in seinem Kopf erneut Revue passieren lässt, mehr klingen, als würde man ein Tier beruhigen, trösten wollen, einen Kettenhund zur Ruhe bringen und nicht einen echten Menschen davon überzeugen, dass das Leid, das er gerade ertragen muss, vielleicht doch irgendwie erträglich gemacht werden kann. Und wenn er darüber nachdenkt, dann spürt er aber keine Trauer, er spürt einfach nur Verachtung für denjenigen, der gesprochen hat, und Abscheu, und vor allem erinnert er sich an die eigene wichtige Erkenntnis, die ihn irgendwann eingeholt hat. Die Erkenntnis, dass mancher Schmerz schlicht und ergreifend niemals enden wird, dass er immer nur schlimmer werden wird und dass jeder Moment von Erleichterung, in dem der Schmerz kurz abebbt, eigentlich nur dafür dient, um den nächsten Ausbruch noch elender, noch furchtbarer zu machen, weil man kurzzeitig erfahren hat, wie die Welt eigentlich sein könnte. Aber es sind keine Gedanken, die an irgendeinen vernünftigen Ort führen würden. Und so tut er das, was nun das vermutlich Vernünftigste ist. Er beginnt, seine Umgebung zu inspizieren, nimmt einen Riss in der Hülle der Eroberer wahr und spürt, wie, ja, erneut Wut in ihm aufkommt. Da ist keine Sorge über den Zustand seines Schiffes, kein Bedauern darüber, dass er einem Gegenstand, der ihm eigentlich etwas bedeutet, etwas Derartiges angetan hat, sondern er sieht nur die Schwäche, die nun in einem Schiff vorherrscht, das auf hexerische Art und Weise verändert wurde. Und wieder hängt er Erinnerungen nach, versucht sich an alte Zeiten zu erinnern, in der die Eroberer etwas war, das er tatsächlich mögen konnte. Und dann sind da erste Stimmen, Fetzen von Unterhaltungen, die er in einem anderen Leben geführt hat, Geister, die ihm darauf geantwortet haben. Und dann ist da wieder nur Stille in seinem Kopf, nichts weiter als das ewige, elendige Gefühl absoluter Frustration. Und dann fällt sein Blick, als würde sein Verstand ihm all dies noch schlimmer machen wollen, auf die Sterne, die ihn umgeben. Dinge, die er hasst wie wenig anderes auf der Welt. Denn sie sind rein, sie können im Gegensatz zu ihm keinen Schmerz fühlen und vor allem sind sie irgendwann vorbei. Sie brennen aus, sie können sterben, können dieses Geschenk tatsächlich annehmen und blicken auf ihn wie unbarmherzige, gefühllose Zuschauer, während er immer noch in einer Arena kämpft, er auf eine Art und Weise das Dasein als Gladiator niemals hinter sich gelassen hat und immer noch zu ihrem Vergnügen in dieser Welt streiten muss. Aber neben diesen Sternen ist gerade ein Licht, das hasst er noch ein wenig mehr, denn die Sterne sind zumindest ein Licht der Realität, während das andere Leuchten, das er nun ertragen muss, aus verhasster Zauber und Hexerei geschaffen worden ist. Und während er darüber nachdenkt, während er den Blick in diese Richtung lenkt, spürt er, wie die Kammer ihn mit einem Mal zu eng wird, als würde irgendetwas Ketten um seinen Leib legen, und so spannt er die Flügel auf und lässt sich in den Warp, der das Schiff umgibt, gleiten. Denn im Gegensatz zu so vielen anderen sterblichen Körpern kann seiner das ertragen. Er schwebt über der Eroberer, ein ständiger Kampf gegen die Weltgesetze, die eigentlich einfordern würden, dass er gerade weder fliegen noch es überleben kann. Aber so wie Angron gegen alles streitet, was sich ihm entgegenstellt, besiegt er nun auch die Weltgesetze selbst und schwebt über allem, starrt auf die Veränderungen, die an seinem Schiff vorgenommen worden sind, und spürt erneut weder Trauer noch Bedauern, nur Wut aufgrund dem, was er gerade sehen muss. Und ja, eine gewisse Art von Wunsch, vorwärts zu streben, und einen Blick in die Zukunft, denn dieses Schiff, ganz gleich in welchem Zustand es sich gerade befindet, wird am Ende des Tages in Korns Namen Blut fordern, Schädel einsammeln und Vernichtung über den Planeten bringen, auf den sie zusteuern. Und mit dieser fast schon kurz beruhigenden Idee nimmt er auf der Schiffshülle Platz und starrt in die Richtung des Lichtes, das ihn so sehr quält. Es mag elendig weit von ihm entfernt sein, und er spürt bereits jetzt schon das Brennen auf seiner Haut, hört den Gesang, der von ihm ausgeht, und kann die Hexerei auf seiner Zunge spüren, die er nur widerwillig nach unten schlucken kann. Angron ist, was die Zauberei, die Psionik, die Hexerei angeht, durch und durch ein Kind von Korn, denn der Einzige, der es noch mehr hasst als Angron selbst, ist der dunkle Gott, dem er geschworen hat zu dienen. Er braucht Abadons Befehl oder Wunsch nicht, um das ausmerzen zu wollen, was er dort vor sich sieht, denn das Ausmerzen von Zauberwirkern, die Vernichtung ihrer Leiber, das Zerschmettern ihrer Wunder macht sein Leben zumindest für die wenigen Sekunden, in denen er ihren Schädel zwischen seinen Klauen zum Platzen bringt, irgendwie erträglich, und so wird er sie überall jagen, wo er sie sieht, kann eine derartige Quelle von Hexerei gar nicht ignorieren, selbst wenn er es wollte. Und als wäre all das schon nicht schlimm genug, als wäre all dies nicht schon Qual genug, ist irgendetwas an dem Licht seltsam bekannt, er kann nur nicht sagen, warum. Und diese Ungewissheit, der Fakt, dass er nicht einfach die Hände ausstrecken und die Erkenntnis greifen kann, weckt noch mehr Wut in ihm, noch mehr Qual, und das Hämmern der Nägel nimmt wieder zu, wird lauter, wird unerbittlicher, und dann spülen sie natürlich wieder Erinnerungen nach oben. Er sieht sich selbst, damals, als es noch irgendwie in Ordnung war, sieht sich im Herzen seiner eigenen Rebellion, sieht seine Kameraden in Deschea, die auf ihn vertraut hatten, sieht ihren Tod, den er nicht verhindern konnte, weil er entführt worden war, und sieht diejenigen, die ihn entführt haben, seinen Entführer selbst, den Mann, der sich Vater genannt hat, und spürt seine eigene Nutz- und Hilflosigkeit in all diesen Momenten erneut. Und dann steht er vor den Mauern des Palastes dieses Mannes, trotz all den Sicherheitsvorkehrungen, die dort ergriffen worden sind, und spricht erneut das Versprechen an Korn, wird neugeboren in Blut und Messing im Namen dieses neuen Gottes, und schreit dann in die Leere des Warps, weil er nicht versteht, warum das Licht ihn an seinen Vater erinnern muss, an den er nicht erinnert werden will. Und er weiß, es kann nicht das Astronomikan sein, aber trotzdem ist da immer noch das Gefühl und er kann nichts anderes tun, als weiter zu schreien, als der Welt, dem Universum, der Galaxis, dem Vater, der nicht zuhört, den Schwur der Zerstörung entgegenschmettern, den Wunsch nach Auslöschung. Und dann blickt er hinter sich, hat sich selbst fast vergessen und vor allem vergessen, dass er nicht alleine ist, auch wenn das eigentlich in dem, was er vorhat, für ihn keine Rolle spielt. Er blickt auf die Flotte, die hinter ihm ist und blickt auf das, was sich in ihrem Herzen bewegt. Ein Space Hulk, eine umgebaute Maschine, verwoben mit Warp-Hexerei, die ein Warp-Portal auf dem Rücken transportiert, die fatale Fanfare, kommandiert von Lord Karaka Blutfaust. Ihr Ziel ist ein gemeinsames. Malak Ba'el, irgendetwas ist auf diesem Planeten, das Abaddon, der Vernichter, möchte. Und etwas, das Angron ruft. Angron weiß, dass der Vernichter wissen sollte, dass er den Space Hulk, diese Arche des Omens, wie er sie nennt, bestimmt nicht verteidigen wird. Und er wird auch nichts tun, um den Auftrag voranzubringen, der diese Unheilsflotte an den gleichen Ort trägt, wie er sein möchte. Und er spürt, wie Wut in ihm aufkommt, dass jemand glauben könnte, er könnte diese Flotte brauchen, um seinen Wunsch an diesem Ort zu erfüllen. Denn schließlich würde das bedeuten, dass irgendjemand, vielleicht sogar Abaddon, ihn für schwach hält. Also ist da kein Interesse. Man sollte vermutlich dankbar sein, dass er die Flotte hinter sich nicht einfach vernichtet. Das hängt wohl aber auch zumindest ein klein wenig damit zusammen, dass seine World Eaters sich dieser Unheilsflotte tatsächlich angeschlossen haben. Es sind viele, fast kaum zählbar, denn überall, wohin er den Blick lenkt, sieht er ihr Symbol. Und teilweise sind die Schiffe, die hier angekommen sind, derartig alt, dass sie immer noch das Blau und Weiß der Warhounds tragen. Es ist vermutlich die größte Ansammlung der World Eaters seit dem Ende des Großen Bruderkrieges, seit dem sinnlosen Unterfangen von Horus. Und etwas muss sie angelockt haben, etwas muss sie hierher geschickt haben. War er es selbst? Hat er ihnen den Befehl dazu gegeben? Er weiß es nicht. Hat Abaddon sie geschickt, um ihn zu begleiten? Er weiß es nicht. Und da ist wieder, immer noch, neue Wut. Er braucht seine Armee nicht. Er kann es alleine. Sollen sie tun, was sie wollen? Und als er darüber nachdenkt, was sie tun könnten, was sie wollen könnten, ist da, ja, ein Moment von Ruhe. Denn er denkt an die Vernichtung, die eine derartige Flotte mit sich führen kann, an das Blut und die Schädel, die sie freilegen können für Korn. Und dann hämmern die Nägel erneut, er schreit auf, er hebt sich mit einem gigantischen Flügelschlag in die Luft und beobachtet in seinem Flug, wie immer weitere Schiffe versuchen, in die Nähe der Eroberer zu kommen, weil sie spüren, dass er dort ist, weil sie in seiner direkten Gegenwart sein wollen. Und er sieht fast schon belustigt, wie die Schiffe, die in seiner direkten Nähe sind, diese Versuche mit Waffengewalt beantworten, um ihre eigene Position halten zu können. Und da ist kurz der Moment, der kurze Gedanke, die Frage, ob ein alter Bekannter unter ihnen ist, ob es Karn ist, der dieses Schiff lenkt, der diese Angriffe befiehlt. Er müsste bei einem derartigen Unterfangen unter denjenigen sein, die sich ihm angeschlossen haben, aber dann spielt es einfach keine Rolle mehr. Er denkt noch darüber nach, wie lange es vielleicht brauchen wird, bis sie sich gegenseitig angreifen, weil sie nicht mehr in der Lage sind, darauf zu warten, welches Blutvergießen auf sie zukommen könnte. Aber dann muss er diese Frage auch nicht mehr beantworten, denn da kommt der Austritt aus dem Warp und er weiß, dass es nur noch ein einziger Sprung ist, bis sie das Malak-System erreichen. Und dann kann er dieses Hexenfeuer endlich in derartig viel Blut baden, dass es nie wieder brennen und ihn nie wieder quälen wird. Es ist ein weiterer Flügelschlag und dann kehrt er in die Eroberer zurück, etwas, das an einem ganz anderen Ort aufmerksam beobachtet wird. Auf einer anderen Arche des Omens ist eine riesige Kristallkugel, die Angron zeigt, und um sie herum stehen drei Gestalten in ihren verformten Händen Energiestäbe. Hexenfeuer springt zwischen den Kriegsmystikern hin und her, und dort, wo das Feuer etwas erleuchtet, sieht man ganz eindeutig die Farben des Gottes Zinch und die Zeichen der Kriegerschar der Gegeißelten. Angron verschwindet in der Eroberer und erst dann wenden sie den Blick ab, und vor allem einer von ihnen ist daran besonders interessiert, Apophari Quen, der Herr des Buchweberzirkels, der die Arche des Omens, das stygische Herz, anvertraut wurde und der seinen Auftrag für Abaddon schon längst erledigt hat. Die Überwachung von Angron ist für ihn tatsächlich ein Problem. Es ist schwer, denn er hasst Magie derartig, dass etwas zum Überwachen um ihn herum zu weben ein Aufwand ist, den kaum einer von ihnen jemals in dieser Form vollbringen musste. Memnech Kraid, die Elitewache des großen Buchweberzirkelsanführers, blickt mit seinen neuen gelben Augen, die die Wahrheit immer sehen, ob er es will oder nicht, auf die Kristallkugel und stellt dann die wichtige Frage, ob sie alles gesehen haben, was sie brauchen, und Quen nickt. Sie wissen alles, was sie wissen müssen, vor allem wissen sie aber, dass sie sich beeilen müssen, denn wenn Angron vor ihnen auf dem Planeten aufschlägt, könnte es sein, dass er ihre Beute plündern wird. Und der dritte von ihnen erhebt nun die Stimme, Lakshet der Hört, der Spionagemeister und der Großseher des Zirkels, derjenige, der gesehen hat, was auf Malak Ba'el auf sie wartet und unbedingt für sie und Zinch geplündert werden kann. Er verkündet, dass dies auf keinen Fall passieren darf, denn nicht nur sie wären unzufrieden, sondern Zinch wäre es mit Sicherheit auch. Quen wirkt wenig beunruhigt, glaubt, dass sie sich das holen können, was dort auf sie wartet, denn das, was dort an verbotenen Kräften erweckt worden ist, gehört eindeutig dem Wandel. Es kann nicht vom Schädelgott und seinen idiotischen Anhängern gefordert werden. Sie würden nicht einmal verstehen, was sie dort vor sich finden, und ja, er begreift, dass sie es vielleicht vernichten könnten. Das müssen sie verhindern. Kraid wartet, zögert, stellt schließlich die Frage, was mit Abaddon ist, und wird erneut beruhigt, denn Quen trägt vor, dass sie auf Aelech 4 alles erledigt haben, was sie tun sollten. Sie haben das sinnlose Kleinod, das sie finden sollten, abgegeben. Ihre Pflicht ist erfüllt, die Arche des Omens gehört ihnen, und nun können sie endlich das für Zinch tun, was sie für Zinch tun müssen. Aber Kraid wirkt wenig überzeugt, denn er weiß, dass auf diesem Planeten ebenfalls etwas sein muss, was der Vernichter will, denn sonst würde er doch niemals im Leben eine derartige Flotte schicken. Aber Lakshet schüttelt den Kopf. Er weiß, er hat gesehen, er hat verstanden, dass der Schatz der Zinch-Anhänger nicht der Schatz des Vernichters ist. Die Leichenanbeter haben ein Gerät erweckt, das mit Abaddon nichts zu tun hat. Das Gerät, das sie haben wollen. Und allenfalls, wenn man sie bemerkt, wird ihre Anwesenheit als Hilfe gewertet, als Unterstützung für die große Sache, die ihnen vielleicht noch weitere Vorteile bringen kann. Es wäre Wahnsinn, all dies nicht zu tun. Und als Kraid fragt, warum das Imperium eigentlich derartig viele Truppen auf dem Planeten hat, antwortet Quen einfach nur, dass Zinch ihnen das schon verraten wird, während Lakshet verkündet, dass sie sich doch vielleicht auch mit den Truppen Korns und Angrons einfach gegenseitig zerfetzen werden, um die Ablenkung bilden, die sie brauchen, um einzudringen und das Ding zu stehlen. Da ist noch ein letzter Versuch von Kraid, die Bitte, einen Spion zu schicken, denn das, was dort erweckt worden ist, macht ihre Visionen nahezu unmöglich. Sie sind blind in ihrem Agieren, in ihrem Handeln, etwas, das doch für sie keine gute Idee wäre. Aber Quen schüttelt den Kopf. Es ist keine Option. Sie können nicht mehr warten. Sie müssen jetzt handeln. Und warum sollte das nicht funktionieren? Was nun aber ist auf diesem Planeten? Was ist auf Malak Ba'el aufgetaucht, dass nicht nur die Anhänger Korns es unbedingt vernichten wollen, sondern die Anhänger Zinch es unbedingt für sich haben wollen? Es ist eine Frage, deren Antwort in der Vergangenheit liegt, und genau dorthin springen wir nun zurück zur Indomitus-Kreuzzugsflotte Quartus, die vor nicht allzu langer Zeit zusammengezogen wird, um in den Systemen des Imperiums Sanctus für Ruhe, Frieden und Ordnung zu sorgen und um Subsektoren zurückzuerobern, die vom Chaos und von Xenos überrannt worden sind. Sie sollen die Systeme, die bereits gesäubert worden waren, verstärken und sichern und damit das glorreiche Licht des Imperators endlich wieder an jeden Ort dieses Universumsteils bringen. Der Flottenmeister Trinicus Apkondis weiß, dass dies keine wirklich glorreiche Aufgabe ist, aber er weiß, dass sie notwendig ist, also widerspricht er nicht, als Lord Gilliman sie ihm selbst anträgt und ihm befiehlt, die Flotte zu kommandieren. Er wird sich um jeden Subsektor kümmern, in den er geschickt wird, um Lord Gillimans Wunsch gerecht werden zu können, damit er stolz auf ihn ist und damit das Licht des Imperators dorthin scheinen kann, wo es so lange nicht mehr war. Er glaubt, dass es auch kein groß schwieriger Einsatz werden wird, aber er wird schnell eines Besseren belehrt. Denn mehr und mehr Unglücke, mehr und mehr schlechte Entscheidungen häufen sich, wie beispielsweise innerhalb der Kampagne in den Barghest-Sternen, in denen mehrere Kampfgruppen eigentlich gegen die massiven Heretikertruppen, die dort aufmarschiert waren, große Erfolge erzielen konnten, wo tatsächlich ein Sieg errungen werden konnte und man fast schon geglaubt hatte, dass Ruhe eingekehrt wäre, wären nicht auf einmal Orks über diesen Teil hergefallen, die sich auf einem Waag Krug befanden und die nun dort die imperialen Truppen zu belagern begannen. Die drei Kampfgruppen, die an diesem Ort eigentlich einen Sieg errungen hatten, gaben an, dass sie nun unter derartig massivem Druck stünden, dass sie auf unabsehbare Zeit in diesem Sternsystem gebunden sein würden und keine andere Kampfgruppe bei dem, was sie tun müssten, unterstützen würden könnten. Dann gab es jene, die einfach von sich heraus aufgrund von Ruhmessucht und einem blinden Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten Entscheidungen trafen, die zu größeren Problemen führten, als dies hätten passieren dürfen, wie beispielsweise der adelige Kelmer. Er siegte, obgleich die Chancen grauenvoll gegen ihn standen, immer wieder und wieder gegen Heretikerkulte im Isma-Subsektor und ließ schließlich die Entscheidung verkünden, dass er seine gesamte Kampfgruppe gegen das sogenannte Stygion-System führen würde, um dort einen Eroberungsfeldzug sondersgleichen durchzuführen, es zu reinigen und ins Imperium zurückzuführen. Weder seine engsten Berater noch seine Offiziere waren von diesem Plan überzeugt, aber Kelmer ließ sich nicht aufhalten. Er wollte selbst den Todesstoß gegen die Feinde führen, um seinen Namen auf immer unsterblich zu machen, und auf eine gewisse Art und Weise gelang ihm das tatsächlich. Denn was dort auf ihn wartete, war ein sorgsam vorbereiteter Hinterhalt durch die Alpha-Legion und die mit ihnen an diesem Ort verbündeten Nightlords. Ein Drittel der gesamten Kampfgruppe wurde ausgelöscht, genau wie Kelmer selbst, und sein Namen war von nun an mit einem Schandgefühl verbunden, das seinesgleichen suchen würde. Ordensmeister Ishado Dugal und den Void Talons gelang es zwar, den Rest der Flotte zu befreien, aber die Verluste hätten eigentlich nicht passieren dürfen, waren eigentlich nicht eingerechnet, und diese zwei Ereignisse sind und waren nur eine kleine Auswahl dessen, was die vierte Flotte auf einmal durchleben musste. So waren eigentlich angeblich befriedete Grenzregionen auf einmal doch voller Xenos, die sich ihnen entgegenstellten. Sie trafen auf abtrünnige Separatisten, mit denen niemand gerechnet hatte. Jemand ermordete eines der hochrangigen Orakel und machte es unmöglich, auf das Tarot des Imperators zurückzugreifen. Rationen verdarben vor ihrer Zeit, Kraftstoff wurde knapp, Drukhari überfielen Schiff um Schiff und dann versuchten tatsächlich sogar Chaos Space Marines sein eigenes Flaggschiff zu entern, was dazu führte, dass Abkondis so verwundet wurde, dass er über einen längeren Zeitraum nicht mehr agieren konnte, und zu allem Überfluss sahen sie sich örtlich begrenzten Warpstürmen gegenüber, die hier nicht hätten sein dürfen. Verzweiflung schlich sich in sein Herz, die bange Frage, ob er überhaupt noch in der Lage sein würde, das Versprechen, das er an Lord Gilliman gegeben hatte, erfüllen zu können, und als wäre all dies nicht schon genug gewesen, um seinen Auftrag nahezu unmöglich zu machen, fiel dann mit einem Mal die astropathische Kommunikation aus. Warpsprünge waren unmöglich, ein selbstmörderisches Kommando, weil die Warpstürme auf eine Art und Weise zunahmen, mit denen niemand gerechnet hätte. Und so warf er seine Verzweiflung auf sämtliche Kanäle, selbst jene, die eigentlich fast schon illegal waren. Er sandte einen Hilferuf in die Galaxis, denn er wollte unbedingt das erfüllen, was man von ihm erwartete. Und tatsächlich kam eine Antwort von Lady Gloriae Magna, eine Inquisitorin des Ordo Hereticus, die sein Schiff betrat, eine Büßerin in einem Kittel, gekleidet in Lumpen und mit einem rasierten Kopf, eine Frau, die wirkte, als hätte sie die Demut in jede einzelne Phase ihres Körpers aufgenommen, bescheiden, durch und durch, Eine Optik, die jedoch einen tyrannischen Geist verbarg, eine Frau mit einem Willen, der nahezu unbrechbar war und vor allem eine Frau mit einem Plan und einem Weltbild, das einzigartig sein mochte. Sie ging nämlich davon aus, dass das Imperium Hexen, Psioniker und Zauberer völlig falsch verstehen und sie damit auch falsch behandeln würde. Psioniker als Menschen zu betrachten, sei eine Fehleinschätzung. Sie seien nichts anderes als Maschinen, geformt aus Blut, Knochen und Fleisch. Ein Geschenk des Imperators, das auch genutzt werden sollte. Aber nicht, indem man sie wie Menschen behandelt, sondern eben wie Maschinen, die man nutzen kann. Und ihr Nutzen sei mannigfaltig. Man könne sie zur Überbringung von Nachrichten nutzen, als Kriegswaffen und zur Navigation. Also sollen die um sie herum doch bitte auch damit aufhören, sie wie Menschen zu behandeln und sie als Maschinen einsetzen, sie nutzen und versklaven. Denn nur dann kann das Geschenk des Imperators so genutzt werden, dass die Menschheit eine neue Chance in der eigenen Verteidigung bekommt. Abkondis weiß von diesen Gedanken natürlich nichts, als sie ihm entgegentritt, und im ersten Moment glaubt er gar, eine Schreiberin vor sich stehen zu haben, die vielleicht den Ort verwechselt hat. Dann aber fällt sein Blick auf die Rosette des Ordo und Panik kommt in ihm hoch. Er glaubt, dass die Strafe für sein Versagen gekommen ist, aber Lady Imagna beruhigt ihn, teilt ihm mit, dass sie hier ist, um ihm die Hilfe zu liefern, die er von ihr braucht, aber gleichzeitig braucht sie dafür auch seine Hilfe, und so erzählt sie ihm vom Planeten Malak Ba'el im Malak-System. Der sich zufällig ganz einfach am Rande seiner östlichen Route befindet, weswegen sie beide dort finden könnten, was sie brauchen, beziehungsweise sie hat dort längst gefunden, was sie will. Ein Archaeotech-Gerät, das so besonders ist, dass sie so etwas noch niemals gesehen oder davon gelesen hat. Es ist gigantisch, riesig, voller Kraft und stammt mit Sicherheit aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Weiter kommt sie in diesen ersten Augenblicken nicht, denn als Abkondis dies hört, hebt er schon abwehrend die Hände, will nichts weiter darüber hören, glaubt, dass es nun um Häresie geht und wird von der Inquisitorin allerdings beruhigt, denn sie hat natürlich strenge Testungen vornehmen lassen und die spirituelle Reinheit des Gerätes ist absolut sichergestellt. Da ist keine abscheuliche Intelligenz da, ist auch keine Warpverderbnis, die man feststellen konnte, sondern nur die Reinheit eines Gerätes, das sie die Choralmaschine getauft hat. Und diese Maschine kann erweckt werden, und wenn sie erst erweckt wird, dann wird aus ihr ein lokalisiertes psionisches Leuchtfeuer hervorbrechen, ein Kommunikationskanal, der noch besser ist als alles, was das heilige Astronomikan bis zu diesem Zeitpunkt leisten konnte. Natürlich versteht Abkondis auf der Stelle, was sie ihm hier vorschlägt, sieht die Vorteile für sich, für Lord Gilliman, für den Plan, den er verfolgen soll, zögert aber dennoch, denn ist es klug, ist es machbar, was sie ihm gerade vorschlägt? Und die Inquisitorin nickt, denn natürlich hat sie darüber bereits nachgedacht, hat es erforscht und weiß, was sie noch braucht. Menschliche Psioniker. Denn sie sind der Brennpunkt und der Treibstoff für die Choralmaschine in einem. Was sie ihm nicht verrät, ist, dass die Psioniker, die in diese Maschine gesperrt werden, nur noch 10 Tage zu leben haben, denn dann sind sie ausgebrannt, verfeuert von dem, was die Maschine von ihnen braucht, die ihnen gleichermaßen die psionische Energie und auch die Lebenskraft aussaugt. 2 Einsatzmöglichkeiten hat die Inquisitorin für die armen Seelen gefunden. Einmal an einem Ort, den sie Chorgrube getauft hat, dort, wo sich Technosarkophage finden, die die Maschine mit Energie versorgen und genau das aus den Psionikern heraussaugen, bis sie von innen heraus ausgesaugt wurden und nach 10 Tagen aus dieser Maschine tot und verdorrt geborgen werden. Und dann gibt es die sogenannte Fokussierfahne im Herzen der Choralmaschine, dort, wohin sie nur die talentierten Astropaten bringen lassen wird. Denn durch deren Geist fließt die volle Energie der Maschine und kann von dort aus in die Tiefen des Warp geschickt werden, um dort das heilige Werk des Imperators zu vollbringen. Aber auch diese Astropaten sterben, verbrennen dort qualvoll von innen nach außen, und es ist ein ewiger Ort des Schreins und des Leidens. Aber was ist dieses Märtyrertum von Maschinen, die genau dafür geschaffen worden sind, schon im Gegensatz zu dem, was man dem Imperium bringen kann? Was sie in diesen ganzen Plan mitbringt, ist ihr Wissen, ihre Autorität. Und was sie braucht, ist Abkondis Macht, um ihr genug derartiger Mutanten zu bringen, damit sie die Maschine endlich vollständig erwecken kann. Der Kommandant zögert, quält sich mit dem Gedanken, überlegt, was von ihm verlangt wird, denkt darüber nach, ob es nicht doch Häresie sein könnte, aber gleichzeitig ist es Häresie, sich der Inquisition selbst zu widersetzen, und dann, wenn er das nicht tut, weiß er, dass er Gilliman enttäuschen wird, weil er längst keine andere Möglichkeit mehr hat, zu agieren, und genau das ist es, was ihn schließlich dazu bringt, Ja zu sagen, einzuschlagen und ihr die Möglichkeiten und Ressourcen zu verschaffen, um die Choralmaschine zum Leben zu erwecken. Und sie tut, was versprochen wurde. Bereits innerhalb der ersten Wochen, nachdem sie aktiviert wurde, gibt es eine stabile Verbindung mit allen Kampfgruppen im Osten. Und das trotz der Warpstürme und der Tatsache, dass sie sich fast in 20 Subsektoren verteilt aufhalten. Die imperialen Navigatoren beschreiben das, was sie von nun an sehen, als hätte ihnen jemand eine Fokussierlinse gebracht, die vor die mächtigste Laterne der Welt gestellt worden ist, der Laterne, der sie bis jetzt schon gefolgt sind. Aber nun bricht der Strahl, einzigartig gebündelt, tatsächlich durch jede Dunkelheit, die zuvor nicht durchdrungen werden konnte. Und was noch unglaublicher ist und womit tatsächlich niemand gerechnet hatte, ist, dass die Warpstürme um das Malak-System herum sich derartig beruhigen, dass sie fast keine Rolle mehr spielen. Nach nur 2 Monaten rücken die Kampfgruppen unfassbar schnell und effizient in neue Gebiete vor, die kaum Widerstand finden, und jene, die sich bis zu diesem Zeitpunkt in nahezu aussichtslosen Lagen befanden, waren in der Lage, ihre eigenen Kampfgruppen so zu stabilisieren, dass sie vielleicht lang genug durchhalten können, um Verstärkung zu bekommen. Und innerhalb von 100 Lichtjahren um Malak Ba'el sind nun die Warpstürme vollständig verschwunden, als hätten sie niemals existiert. Alles greift ineinander, alles funktioniert. Lady Imagnas Versprechen ist gehalten, nein, sogar übertroffen, denn selbst vor anderen Orten hilft die Choralmaschine nun auf ihre eigene Art und Weise. Das Lied klingt durch die Galaxis, durchkreuzt die Rituale von Heretikern, selbst die Rituale, die von Astartes selbst vollbracht werden, wie den Wordbearers. Sie sind auf einem Planeten damit beschäftigt, Dämonen zu manifestieren, sie in die Realität zu zerren, um sie zu nutzen, um Planeten zu überfallen. Aber als das Lied der Choralmaschine erklingt, sind die Dämonen nur für einen winzigen Moment da, verschwinden dann auf der Stelle wieder, weil sie diese Realität nicht ertragen, und die meisten schaffen es nicht einmal bis in die Realität. Die erfolgreichsten unter den Dämonen sind diejenigen, die Korn verschworen sind. Ihr Hass auf die Hexerei bringt sie 1, 2 Schritte weiter, aber selbst dann zerfällt ihre physische Form. Sie können sich dort nicht halten und das Ritual ist einfach sinnlos. Dort, wo man die Choralmaschine gezielter einsetzt, sind die Ergebnisse noch umfassender. Der Zinken der Fokussierfahne wurde auf ein System gerichtet, wo man einen stetigen Kampf gegen Iron Warriors führte. Eigentlich wollte man nur die Kommunikationsmöglichkeiten vergrößern, nur die Frage übersenden, ob man Hilfe gegen diese Heretiker brauchen würde, aber das Ergebnis war weitaus umfassender. Die unsichtbare psionische Strahlung der Choralmaschine hüllte mit einem Mal die gesamte Welt ein, und die Psioniker des Imperiums spürten, wie ihre Macht auf eine Art und Weise verstärkt wurde, von der sie nicht glaubten, dass dies möglich wäre. Und so verstärkt schafften es die Armeen des Gottimperators, die Welt innerhalb einer Woche einzunehmen, zu sichern, um die Verteidigung der Heretiker damit im ganzen System zum Zusammenbruch zu bringen. Dies allerdings kam nicht zu einem kleinen Preis, denn die Psioniker überstanden diese unfassbare Verstärkung ihrer eigenen Macht nicht. Wie diejenigen, die in die Choralmaschine selbst eingespannt waren, brannten sie am Ende aus, von innen heraus zerbrochen, aber das Imperium, die anwesenden Verteidiger, sahen dies nicht als Problem, sondern hoben sie hoch, als Märtyrer für den Gottimperator, als jene, die bereit waren, ihr Leben für die große Sache, für die Menschheit selbst zu geben. So blickt also Abkondis auf einen Sieg nach dem anderen, und er spürt ein vorsichtiges Glück in seinem Herzen, denn noch immer weiß er nicht, was diese Maschine genau tut. Er fürchtet vor dem, was sich aus ihr vielleicht sonst noch manifestieren könnte, aber mit jedem Tag, der vergeht, werden seine Sorgen kleiner und kleiner, denn er sieht nur die Vorteile, es passiert nichts Schlechtes, und so lässt er schließlich sein Kommandohauptquartier ins Malak-System verlegen und sorgt dafür, dass Malak Ba'el und die umgebenden Planeten von imperialen Truppen so besetzt werden, dass der Planet und die Schwesterplaneten verteidigt werden können, wenn es notwendig sein sollte. Es ist nun weniger als ein Jahr seit dem Tempus Indomitus vergangen und er sieht, dass die Katastrophe gestoppt werden konnte. Nein, sie konnte umgekehrt werden und vor allem hat er Gillimans Zeitplan eingeholt. Wenn er so weitermacht, kann er ihn vielleicht sogar übertreffen. Und das sind die Gedanken, an denen er sich festhält, hinter denen er die Furcht vor Emagna und der Maschine weiter und weiter versteckt und er klammert sich mehr und mehr daran, dass die Entscheidung richtig war, dass ihm eines Tages jemand dafür danken wird. Und noch weiß er ja nicht, dass Angron auf ihn zuhält, weiß noch nicht, was ihn angreifen möchte, aber zu seinem Glück blicken auch andere auf die Galaxis, blicken auf das, was sich passiert und überwachen genau derartige Dinge wie das, was die Choralmaschine gerade tut. Es sind die Grey Knights, einer der wohl geheimnisvollsten, verschwiegensten, kriegerischsten und übersinnlichsten Orden, den die Space Marines jemals ausgebildet haben. Psionisch begabte Templer, die allerdings nur eine kleine Gruppe der gesamten Space Marines ausmachen und demnach besondere Methoden brauchen, um ihren Erfolg ins Leben bringen zu können. Zu einer dieser Methoden gehört das strategische Ausspähen der Galaxis durch ihre Prognostikari. Diese besonderen Templer blicken in ihre eigens angefertigten versilberten Spiegel und interpretieren die Prophezeiungsstränge, die diese Spiegel ihnen zeigen. Sie suchen dort stetig nach den akuten und übernatürlichen Bedrohungen für die Menschheit, die anderen entgehen könnten, und wenig überraschend ist es natürlich nun auch die Choralmaschine, die sie in einem ihrer Spiegel sehen. Sie sehen sie als Leuchtfeuer, als besonderen Scheiterhaufen, um den Gläubige herumstehen, die vorsichtiger sein sollten, als sie es sind. Sie sehen unzählige blutige Straßen, die von dem Leuchtfeuer weg oder zu ihm hinführen, und einen gepanzerten Riesen, der im Hintergrund steht. Er hebt eine klauenbewehrte Hand, man sieht einen gezackten, langen, dunklen Schatten, der auf die Gläubigen fällt, aber dann wird das Leuchtfeuer mit einem Mal hell, immer heller, bis es schließlich weiß glüht, die Gestalt unter dem Leuchten zurücktritt, verblasst, verschwindet, bis alles nur noch leuchtet und ein blutroter Himmel sich von der hellen, weißen Leuchtfeuersache abhebt und die Gläubigen wenden sich zum Gehen, als hätten sie das, was sie erledigen sollten, längst getan, aber dann ist es mit einem Mal unter ihnen, ein Monster, das sie mit einer Axt niederstreckt, und mit jedem Körper, der fällt, erklingt das Geräusch eines Hammers unendlich laut, der auf einen gigantischen Amboss fällt, und diese Schläge werden lauter und lauter, bis schließlich der leuchtende Scheiterhaufen explodiert und alles um ihn herum in Flammen aufgeht. Die Grey Knights begreifen, was sie dort gesehen haben. Sie verstehen vor allem auch, wo es passieren wird. Und so stellt der Großmeister schnell eine Streitmacht der vierten Bruderschaft zusammen. Das Kommando wird an Bruder-Captain Tristan Krom übergeben und mit ihm auch der Befehl, ins Malak-System einzudringen. Dort soll er herausfinden, was auf sie wartet und, wenn es geht und mit allem, was ihm möglich ist, die Katastrophe, die dort auf sie, die Menschheit und das Imperium wartet, verhindern. Es ist keine große Überraschung, dass Krom derjenige ist, der das Kommando bekommt, denn er gilt als absolutes Musterbeispiel eines Grey Knights, eines Mannes mit übersinnlicher, kriegerischer Voraussicht. Er ist ein meisterhafter Kämpfer, ganz gleich, ob man ihm Klingen gibt oder ob er psionisch angreift, und gewappnet gegen selbst die furchtbarsten aller psionischer Angriffe, da sein Verstand gestellt ist wie kein anderer. Er gilt als zuverlässig und besonnen, als jemand, der kaum verführbar ist durch die Versuchungen seiner Gabe, jemand, der entschlossen und pragmatisch vorgeht und immer dazu anhalten wird, keine unnötigen Risiken einzugehen. Und tatsächlich verurteilt Krom die Choralmaschine noch nicht, glaubt nicht direkt, dass es ein heretisches Werk ist, das sie unbedingt zerstören müssen. Er will aber auch gleichzeitig nicht darüber nachdenken, was sie damit tun könnten, denn sonst ist die Versuchung, das Ding zu behalten, wenn man es zerstören müsste, vielleicht doch größer, als dies sein sollte. Er will sich selbst ein Bild machen, will prüfen und urteilen, was das Beste für die Menschheit und das Imperium ist, und dann eine Entscheidung treffen, die er zurück nach Hause bringen wird. Und so begibt er sich mit seinen Brüdern auf die Reise, auf der sogenannten Unerbittlich, einem Schiff, das perfekt geschaffen ist für das, was sie planen, ein Schiff, das absolut abgestimmt ist auf die Reisen durch den Warp, aber selbst dort fällt ihm eine Sache auf. Denn natürlich waren nicht immer alle Reisen einfach, aber Nun, auf den Weg ins Malak-System, ist es, als gäbe es den Warp überhaupt nicht oder zumindest nicht seine Schrecken, sondern nur seine Vorteile. Es ist eine ereignislose, einfache Sache, bis dorthin vorzudringen, und er spürt die wundersame psionische Ausstrahlung, die alles leichter und besser zu machen scheint. Vor allem aber spürt er keinen offensichtlichen Makel, ganz gleich, wie sehr er auch danach sucht, was tatsächlich erste Verwirrung in seinem Herzen weckt. Aber dafür ist er ja nun auch da, dafür herauszufinden, was dort auf sie wartet. Und so gibt er, als sie vor Ort auftauchen, auch sehr schnell den Befehl, sich dem Imperium vor Ort gegenüber zu offenbaren. Sie stürmen das Flaggschiff sehr, sehr schnell und zügig. Abkondis soll keine Zeit haben, irgendetwas vor ihnen zu verbergen. Und so ist das Stürmen tatsächlich auch mehr schlicht und ergreifend der Fakt, dass sie sich direkt auf die Kommandobrücke von Terras Ehre teleportieren und vor dem Flottenmeister auftauchen. Dieser blickt mit großen, entsetzten Augen auf die Grey Knights, von denen er noch nie gehört hat. Natürlich erkennt er sie als Space Marines, aber die Symbole, das, was sie ausmacht, versteht er nicht und begreift instinktiv, dass er sie fürchten muss. Denn wenn das Imperium etwas dem normalen Volk Unbekanntes schickt, hat dies meist nichts Gutes zu bedeuten. Und so glaubt er, dass sie gekommen sind, um ihn für die von ihm begangenen Sünden hinzurichten. Aber er ist ein guter Mann, ein treuer Soldat des Imperiums, jemand, den Gilliman nicht einfach so auserwählt hat. Und so steht er aufrecht und ehrlich vor ihnen und beantwortet alle Fragen, soweit er die Antworten darauf kennt. Natürlich lobt er die Vorzüge der Choralmaschine, redet über das, was ihn selbst am Ende überzeugt hat, weist auf die Siege, die sie errungen haben, und natürlich auch darauf, dass die Inquisition selbst dahinter steht, nicht nur ihr Einverständnis gegeben hat, sondern das Ding erweckt hat. Krom blickt auf den Mann vor sich und spürt die Ehrlichkeit und die Ehre, die Herz und Seele des Flottenmeisters umgeben. Er ist zufrieden, beeindruckt, weiß aber gleichzeitig, dass, sollte dieser doch sich von der Häresie haben einwickeln lassen, sollte er nur das Opfer einer Intrige sein, dies sein Leben natürlich auch nicht retten wird, denn das kann er nicht zulassen. Er hat jedoch alles vom Flottenmeister gehört, was er von ihm zu wissen wünscht, und nun möchte er die Choralmaschine selbst sehen und natürlich mit Lady Imagna selbst sprechen, die mehr weiß als der Flottenmeister. Diese Aufforderung ist natürlich auch mit einer Warnung verbunden, denn natürlich spricht er einmal kurz aus, dass hoffentlich allen bewusst ist, was passieren wird, wenn er auch nur einen Funken Häresie an diesem Ort finden wird. Das und eine zweite Warnung, nämlich, dass dieses Licht ein gigantisches Heretikerheer anziehen wird, etwas, das er aus den Prophezeiungen der Prognostikari mitgenommen hat und das sich nun natürlich zeigt. Und als er vor Ort all dies sehen kann, versteht er, dass die Prophezeiung natürlich stimmt. Er begreift, selbst bevor er die Choralmaschine gesehen hat, dass ihr Auslöschen längst zu spät ist, dass die einzige Chance, die sie nun haben, diejenige ist, dass sie alle Kräfte hier sammeln müssen, um zu kämpfen, zu siegen, zu überleben. Und dann kann er Erkenntnis über die Natur und die Herkunft der Choralmaschine sammeln. Und mit diesen Befehlen lässt er Abkondis alleine, der nun natürlich auf der Stelle reagiert. Er, der, wenn man irgendjemanden fragen würde, nein, wenn man Gilliman selbst fragen würde, ein guter Mann ist, handverlesen vom Primarchen selbst, jemand, der großes Selbstvertrauen mit sich bringt, das Charisma, das notwendig ist, um Truppen um sich zu scharen und sie selbst das Unmögliche möglich machen zu lassen. Ein großer Taktiker, ein erfahrener Kriegsherr, sei es gegen Xenos oder das Chaos selbst, der nun aber auf eine Art und Weise erschüttert ist, von der er nicht geglaubt hätte, dass sie ihn auf seine alten Tage noch einholen könnte. Denn als Krom ihn zurücklässt, ist da natürlich die bange Frage, ob er sich doch nicht einfach hat einwickeln lassen von der Inquisitorin. Die Frage, ob er nicht doch hätte ablehnen müssen, ob er aus Versehen, aus gutem, reinem Herzen heraus zu einem Heretiker geworden ist, wie so viele vor ihm selbst. Denn natürlich kennt er die Warnungen, die Geschichten, die man sich erzählt über gute Männer und Frauen, die das Richtige getan haben und das Falsche herbeibeschworen haben. Diese Unsicherheit frisst er nun in sich hinein. Sie nagt an ihm, wo er krampfhaft versucht, weiter Selbstbewusstsein und Stärke nach außen zu tragen. denn seine Truppen dürfen keine Schwäche bemerken. Sie dürfen nicht sehen, dass er sich vor etwas fürchtet. Sie müssen ihm vertrauen. Wenn das kommt, was Krom angekündigt hat, braucht er sie in ihrer größten Stärke und mit dem größten Vertrauen in ihn und den Gott-Imperator. Dabei zweifelt er natürlich nicht nur an sich selbst, sondern nun doch auch endlich wieder an der Maschine und weiß aber, dass er sie nutzen muss, denn nur mit ihr kann er die Truppen, die er braucht, zusammenziehen. Und so werden über die Fokussierfahne der Choralmaschine mehrere Funksprüche mit Code Zinnoberrot in die Weiten der Galaxis gesendet. All jene, die ihn hören können, all jene, die zur Flotte Quartus gehören, sollen nun ihre Truppen schicken, allerdings nur das, was nicht unbedingt gebraucht wird, um die eroberten Bereiche weiterhin zu halten. Denn natürlich darf die Choralmaschine auf keinen Fall verloren gehen, aber dies kann auch nicht mit jedem Preis erkauft werden. Ihr Fortschritt muss gehalten werden, irgendwie. Und so muss jeder vor Ort abwägen, was will er schicken, um das Wichtigste zu schützen und was muss er behalten, um das Wichtigste zu schützen. Und dann beginnt er, die Truppen aufzustellen, beginnt mit der Planung, was auf den Planeten selbst passieren muss und wie die Schwesterplaneten bemannt sein müssen. Ein Plan, der sich jeden Tag ändert, denn die Truppen kommen mehr und mehr. Teilweise haben sie ihre Flaggschiffe selbst geschickt und ihre hochdekorierten Ordensmeister, um das Unmögliche zu erreichen. Und je Tagen, die vergehen, sieht es mit einem Mal fast wieder aus, als befänden sie sich am ursprünglichen Sammelplatz der Flotte Quartus, damals, als sie aufbrachen mit all dem Tamtam und Prunk, den das Entsenden einer imperialen Flotte dieser Größe mit sich bringt. Nur dieses Mal wartet kein imperialer Prunk auf sie, nur eine Aufgabe, von der niemand weiß, ob sie in der Lage sein werden, sie zu erfüllen. Ab Condis heißt sie willkommen, jeden einzelnen von ihnen, weist sie ein, plant die Aufstellungen immer wieder und immer wieder neu, sorgt für Ausgleiche innerhalb der Kampfgruppen, die natürlich aufgrund der erlittenen Verluste oder der Masse, die zurückgelassen werden mussten, nicht ausgeglichen sind, und überdenkt fieberhaft jede Möglichkeit, wie der Feind ihnen an diesem Ort einen Hinterhalt legen könnte, um dorthin Truppen und Maschinen zu entsenden, die das vielleicht verhindern können. Am Ende, als er fertig ist, als sein Meisterwerk an Kampfaufstellung beendet ist, sieht er, dass er eine fast absurde Kampfkraft vor Ort hat. Aber das ist auch, was er braucht, um langsam aber sicher wieder ein Gefühl von echter Sicherheit in seinem Herzen zu spüren und den Glauben zu erfassen, dass das, was die Grey Knights angekündigt haben, vielleicht irgendwie überlebbar ist. In der Zeit steigt Krom auf den Planeten hinab und beginnt dort seine überfällige Unterhaltung mit Lady Imagna. Sie erhebt die Stimme selbstbewusst an das glaubend, was sie ist, was sie tut und was sie geschaffen hat und bringt genug Argumente, dass er davon überzeugt ist, dass er bis zum Ende der Schlacht warten kann, um sich das anzusehen, was sie dort geschaffen und gefunden hat, und begibt sich dann relativ zügig zurück auf sein Schiff, um mit seinen Brüdern die Riten durchzuführen, die vor Beginn der Schlacht für die Grey Knights notwendig sind. Die Inquisitorin war, wie der Flottenmeister, absolut alarmiert, als sie den Grey Knight mit einem Mal vor sich sah. Natürlich zweifelte sie nicht an ihrem eigenen Herzen. Sie weiß, dass sie rein ist, versteht aber sowohl die fragwürdige Natur der Choralmaschine und vor allem weiß sie, im Gegensatz zu allen anderen, was sie im Hintergrund getan hat. Denn es gab natürlich jene, die die Stimme gegen sie erhoben, aus den Reihen ihrer eigenen Inquisition, und sie hat mit ihnen kurzen Prozess machen lassen. Jene, die vor einem derartigen Angriff, wie Krom ihn nun verkündet hat, gewarnt haben, wurden von ihren Verbündeten verbrannt. Und auch diejenigen, die vor der Maschine selbst warnten, landeten auf den Scheiterhaufen, die ihre Schergen für diejenigen errichtet haben. Wer Visionen von Angron und seiner Rückkehr selbst hatte, musste sterben. Wobei mehr als nur einer die Stimme erhob und verkündete, dass es nur 8 Tage, 8 Stunden und 8 Minuten dauern würde, immer am Ort des schrecklichsten Blutvergießens, bis er erscheinen würde, und ihm vorauseilend wären blutrote Omen, 8 Stück, die sie meistens nicht mehr aufzählen konnten, ehe der Flammenwerfer auf ihren Leib gerichtet wurde und aus der Warnung ein schmerzerfülltes Schreien wurde, bis nur noch brennendes Fleisch auf dem Boden lag. Sie weiß, dass sie ihre Hände mit imperialem Blut befleckt hat, denn sie hat nicht nur dies angerichtet, sondern sie hat auch Heretikerkulte teilweise heimlich unterstützen lassen, die dafür sorgten, dass Warpstürme zu einem anderen Ort gezogen wurden, die dann nicht mehr der Flotte Quartus Probleme bereiten konnten. Aber all dies war notwendig. Dass nun jedoch keine Strafe für das kam, was sie getan hatte, sondern eine Warnung, dass ihre Choralmaschine gerettet werden müsste, sorgt dafür, dass ihr Eifer heller brennt als jemals zuvor. Das hier ist nicht das Ende der Maschine, es ist die echte Prüfung ihres Glaubens, sie, die das Richtige getan und die richtigen Dinge gefunden hat. Und so beginnt sie damit, die Schutzzauber um die Festung des Lichts zu verstärken, damit jeder Heretiker, der es auf die Oberfläche des Planeten schafft, einfach verbrennt in den Flammen der Heiligkeit, die sie nun hervorbeschwört. Die Choralmaschine ist nicht nur irgendein Gerät, es muss etwas sein, das der Gott-Imperator selbst geschaffen hat, damit sie es nun richtig nutzen kann, damit sie dem Imperium zeigen kann, wie Psioniker verwendet werden müssen. Und dann warten sie. Warten fast eine Woche, in der einfach nichts passiert und Abkondius spürt, wie Nervosität ihn übermannt. Er kann die Gerüchte, die man über ihn zu verbreiten beginnt, schon hören, darüber, dass er einfach irrsinnig geworden ist, dass er den Verstand verloren hat, die ganze Operation gefährdet, dass er versagen wird und man ihn ablösen muss. Und er weiß, dass diese Gedanken nicht völlig falsch sind, denn wie lange werden die Versorgungsketten noch halten? Es ist nahezu unmöglich, eine Flotte von der Größe über längeren Zeitraum dauerhaft zu versorgen. Wie lange sind die anderen Gebiete noch sicher? Wann wird der Feind feststellen, dass die Verteidigung in den Subsektoren geschmolzen ist, bevor er einen Angriff wagt und das, was man blutig erobert hat, dann an den Feind zurückfällt? Es sind Gedanken, die außer ihm niemand haben darf, Gedanken, die unterdrückt werden müssen, und um genau das zu tun, lässt er nun mehr Gebete anordnen. Er lässt die Soldaten Geistesübungen machen, damit all diese Ideen aus ihrem Verstand verschwinden und nichts weiter als die Liebe zum Imperium und das Vertrauen zu ihm zurückbleibt. Und dann, als hätten all die Inquisitoren, die Lady Emagna hat verbrennen lassen für das, was sie nicht hören wollte, recht gehabt, erscheint an der 7. Stunde des 8. Tages die Flotte, vor der sie gewarnt worden sind. Die Heretiker brechen am Rande des Malak-Systems aus dem Warp. Die stygisches Herz und die Unheilsflotte gehen direkt in den Angriffskurs über, weil sie nichts zu verlieren haben und genau wissen, was ihr Ziel ist. Sie zeigen keine Furcht vor der Masse an Verteidigern vor Ort und steuern direkt auf Malak Ba'el zu, zeigen tatsächlich absolut kein Interesse an den anderen Teilen des Systems, ein unnatürliches Verhalten für eine Flotte von derartiger Größe, die doch eigentlich dazu ausgebildet sein müsste, so viel Zerstörung über ein System zu bringen, wie nur irgendwie möglich. Das Imperium blickt erstaunlich ruhig auf das, was sich ihm nun offenbart, da ist keine Furcht, denn im Gegensatz zu so vielen Schlachten waren sie nun in der Lage, ihre Vorbereitungen zu einem Ende zu bringen. Ganz ruhig werden die ersten lange geübten Befehle durch die Vox-Emitter durchgegeben und routinierte Bewegungen beginnen. Man hat hier Selbstvertrauen, wie man es selten hatte, denn was sie vor allem wissen, ist, dass die Flotte, die vor ihnen ist, zwar gigantisch ist, aber die Anzahl der Schiffe ist der des Imperiums unterlegen. Hier ist tatsächlich ein gigantischer Sieg für die Menschheit möglich. Abkondis selbst versucht, diesen Gedanken zu begreifen, zu erfassen, zu leben und steht auf der Kommandobrücke von Terras Ehre und betrachtet das, was sich auf den Bildschirmen zeigt. Er selbst beobachtet nur noch, gibt keine Anweisungen, denn jeder kennt die Befehle, die er ausgegeben, immer wieder geändert und schließlich finalisiert hat. Er ist nur noch hier, falls etwas Unerwartetes passieren soll. Aber was soll eigentlich noch kommen? Eigentlich hat er alles durchdacht, hat versucht, jegliche Abweichung zu berechnen und hat vor allem versucht, so hinterhältig und widerlich wie der Feind zu denken. Er würde nun nur noch seinen eigenen Kommandanten im Weg stehen, wenn er versucht einzugreifen. Und so sieht er dabei zu, wie seine Befehle umgesetzt werden, wie die ersten erfolgreichen Züge in dieser Schlacht gemacht werden, wie die Eskortschiffe des Space Hulks explodieren, wie Dämonenmaschinen, die noch nicht einmal etwas tun konnten, einfach nutzlos gemacht werden und dann in einem Feuerball aufgehen. Die Flotte Quartus tut genau das, wozu er sie geformt hat. Dann wird er doch misstrauisch. Er sieht, dass die größeren Heretikerschiffe seltsame Bewegungsmuster aufnehmen. Sie scheinen immer noch dringend direkt nach Malak Ba'el durchdringen zu wollen, aber gleichzeitig weichen sie auf eine Art und Weise aus, die für ihn nur bedeuten kann, dass sie versuchen, Zeit zu gewinnen. Aber wofür? Sie müssen auf etwas warten, irgendetwas, das er vielleicht übersehen hat. Und so gibt er den Befehl an alle weiteren Flottenteilnehmer hinaus, dass nun allerhöchste Achtsamkeit das ist, was er von ihnen erwartet. Er will, dass sie alles beobachten, ihm die kleinste Bewegung, die seltsam erscheint, melden. Denn wenn ihnen nun noch irgendetwas das Genick brechen kann, dann ist es ihre eigene Selbstgefälligkeit, ihre eigene Überheblichkeit, die schon so vielen vor ihnen ein Ende bereitet hat, das er nicht teilen will. Aber es scheint, als würde er sich umsonst Sorgen machen in den Stunden, die folgten. Heretikerschiff um Heretikerschiff bricht auseinander. Trümmer und Trümmer, Wracks um Wracks füllen nun den Orbit rundherum um den Planeten und die Loyalisten scheinen tatsächlich ernsthaft hier dauerhaft siegreich sein zu können. Die zweite Welle wird nun eingesetzt, die er eigentlich noch in der Hinterhand behalten hat, und sie ist gleich erfolgreich wie die erste Welle des Imperiums, und schließlich ist da am Ende der Schlacht nur noch das Space Hulk selbst übrig. Der Rest der Begleiterschiffe ist zerstört oder wendet sich nun zur Flucht, und ab Condis genehmigt sich den Moment des Aufatmens, den Moment zu glauben, dass nun alles vorbei sein könnte, der Moment, in dem nun alles gut sein könnte. Also befiehlt er nun, oder nein, formuliert in seinem Kopf den endgültigen Befehl, die Vernichtung des Space Hulks und dann schon den Gedanken, dass er Entwarnung geben kann, einen Sieg feiern kann, wie es wenige vor ihm gegeben hat. Und dann ist da der heretische Gedankengang, dass Captain Bruder Krom vielleicht übertrieben hat. Und dann ist alles anders, von einer Sekunde auf die andere. Er hört mit einem Mal Schreie aus den Aspikatorgruben. Er hört Vox-Berichte, in denen die Stimmen voller Panik sind, die brechen. Er hört, wie der Verstand derjenigen, die Funken, auseinandergefetzt wird, ob dem, was sie sehen. Es ist Panik, Wahnsinn, Furcht aus den äußeren Systemen. Und dann weiß er, dass er sich geirrt hat, dass er irgendetwas übersehen hat, dass nun alles anders ist. Und das ist doch der perfekteste aller Cliffhanger, um das Video für den heutigen Tag zu beenden. Die zweite Folge kommt dann den nächsten Sonntag, wo wir das Buch dann auch komplett zu Ende besprechen. Und an der Stelle bleibt mir wie immer nichts weiteres übrig, als euch einen ganz fabelhaften Tag zu wünschen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.